all in unserem Leben hinter diesen Vorhang sehen könnten. Irgendwie ist ja das Thema Sterben und Tod etwas unheimlich. Deshalb spricht man nicht gerne darüber oder wenn, dann nur sehr am Rande. Der Gedanke an das eigene Sterben, an den eigenen Tod, kann enorm belastend sein. Und das, je älter man wird. Die Zeitschrift Stern berichtete kürzlich über den bekannten Schlagerstar Udo Jürgens, der ja hier in Zürich wohnt und einmal das Lied gesungen hat, mit 66 Jahren fängt das Leben an, sagt vor seinem 70. Geburtstag Folgendes, als er interviewt wird. Er hätte Todesängste. In meinem Alter, sagt er, muss man auch dazu stehen, dass du Nächte hast, in denen beim Nicht-Einschlafen können die grauen Vögel um deinen Kopf kreisen. Und du fragst dich dann, wie viel Zeit bleibt dir noch? Mit 70 ist das nicht mehr viel. Ich habe jetzt keinen Meter da. Wenn ich jetzt einen Meter hier hätte und sie schneiden 70 Zentimeter weg, dann ist nicht mehr viel da. Und dann würde man ja 100. Und wenn man aber nur 80 wird, dann bleibt noch ganz wenig übrig. Der größte Teil fällt weg. Wie viel Zeit bleibt dir noch, fragt er sich. Und er lese fast wöchentlich Todesanzeigen von Leuten, die jünger seien als er und ihm neu gestanden hätten. Patsch, sagt er, patsch. Die Einschläge kommen näher. Vielleicht lässt sich der eine oder andere dadurch beruhigen, indem er der Botschaft glaubt, Sterben und Tod sei etwas Schönes. Elisabeth Kübler-Ross, die sehr viel Sterbeforschung betrieben hat und sehr viel Gutes getan hat, möchte ich hier ganz deutlich sagen, sie war eigentlich die Frau, die es geschafft hat, dass man wieder sich mit den sterbenden Menschen beschäftigt und bei ihnen dabei sitzt, wenn sie sterben und nicht einfach in einen Abstellraum schiebt und dann sie wieder rausholt, wenn sie gestorben sind. Sie hat da viel, viel erreicht. Und sie sagt in einem Vortrag, wenn sie richtig leben, werden sie nie, gar niemals Angst vor dem Tod haben. Sterben ist nichts Schlimmes, sondern etwas Schönes. Sie brauchen sich keine Sorgen darüber zu machen. Tja, das klingt wunderbar. Und tatsächlich berichten viele Menschen über ihren Fasttod, was sie außerhalb ihres Körpers erlebten. Wir finden sogar praktisch nur positive Berichte. Auch die Bibel berichtet von einem wichtigen Mann, dem Apostel Paulus, der so eine Erfahrung machte, außerhalb seines Körpers, oder er war nicht so ganz sicher, wie das war, ob er außerhalb des Körpers war oder nicht, aber er war an einem anderen Ort, in einer anderen Dimension. In der Bibel steht, ich kenne einen mit Christus verbundenen Menschen, damit meint er sich selbst, der vor 14 Jahren in den dritten Himmel versetzt wurde. Ich bin nicht sicher, ob er körperlich dort war oder nur im Geist. Das weiß nur Gott. Dort hörte sie, dieser Mensch, dieser mit Christus verbundene Mensch, geheimnisvolle Worte, die kein Mensch aussprechen kann. Also er war in einer anderen Dimension, die mit unserer Welt nicht sehr viel gemein hatte. Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, berichten eben von Erlebnissen, die sie nur mangelhaft beschreiben können, weil das, was sie gesehen und allenfalls gehört haben, sich unserer Wahrnehmung entzieht. Es ist eine andere Welt, eine andere Dimension. Das unterscheidet sich so dermaßen, dass man nach Worte ringen muss und gar nicht so klar vermitteln kann, was man wirklich erlebte. Diese Menschen erlebten, dass sie ihren Körper verlassen und sich quasi von außen beobachten konnten. Also übrigens nicht alle erleben das genau dasselbe, so, das ist so ein Ausschnitt, was man so zusammensetzen kann. Sie verlassen ihren Körper, können sich selbst beobachten, zum Teil wie die Ärzte an ihnen noch arbeiten. Und dann plötzlich treiben sie in hoher Geschwindigkeit, so wie eine Röhre drin, werden sie wie einem Licht entgegengeschleudert. Ein helles Licht, das sie nicht beschreiben können, nicht vergleichbar mit den Lichtern, die wir kennen und wahrnehmen können. In diesen Tunnel hinein werden sie wie katapultiert und in einer hohen Geschwindigkeit dort hindurch gestoßen. In dieser Zeit erleben einige den Lebensrückblick, andere begegnen Menschen, die sie von dem Leben hier kannten und vor ihnen gestorben sind. Jedenfalls sind die meisten Berichte positiv. Die Botschaft dieser Menschen ist, ihr braucht vor dem Tod keine Angst zu haben, denn was kommt, ist unvorstellbar schön. Und damit wird uns die Angst vor dem Sterben genommen, weil das, was kommt, ist ja unvorstellbar schön. Dann kann es nichts Schöneres geben und einige sind sogar traurig, dass sie wieder zurückgekommen sind in dieses Leben. Die ganze Sache, so schön es scheinen mag, hat nur einen wirklich großen Haken. All diese Menschen waren eben nur fast tot. Das vergessen wir schnell. Sie waren fast tot. Wären sie ganz tot gewesen, so hätte man sie nicht wiederbeleben können. Ihr Lebensfaden war noch nicht völlig gerissen. In einem Buch der Bibel finden wir verschiedene Bilder über den endgültigen Tod. Da heißt es im Alten Testament, genieße dein Leben, bevor es zu Ende geht, das wie eine silberne Schnur zerreißt, oder eine goldene Schale zerbricht, wie ein Krug an der Quelle in Scherben geht oder das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt. Das sind ganz verschiedene schöne Bilder, die beschreiben, wenn der Mensch endgültig, wirklich unwiderruflich tot ist. Aber eben, die silberne Schnur ist bei allen Menschen, die zurückgekommen sind, nicht zerrissen. Es bestand immer noch eine Verbindung zu dieser Welt, weil sonst hätten sie nicht reanimiert werden können. Sie waren nicht endgültig tot. So muss man alle diese Erfahrungen mit einer gewissen Vorsicht betrachten. Ich habe einen interessanten Bericht gesehen, den möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wo eine Forschungsgruppe auf ganz interessante Ergebnisse kam.
Sterben. Aber einige wenige Menschen waren dem Tod schon sehr nahe. Sie konnten wiederbelebt werden und anschließend von ihrer Erfahrung berichten. Mit ihrer Hilfe können wir einen Eindruck davon gewinnen, was während des Sterbens in unserem Gehirn geschieht. Fast alle, die dem Tod im letzten Moment von der Schippe gesprungen sind, hatten das Gefühl, ihren Körper zu verlassen und sich durch einen Tunnel zu einem Licht hin zu bewegen. Piloten von Überschalljets berichten von ganz ähnlichen Erlebnissen, wenn sie durch die hohe Beschleunigung kurzfristig das Bewusstsein verlieren. Das ist die größte Zentrifuge der Welt. Mit ihrer Hilfe erforscht man die Wirkung von Gravitationskräften auf den menschlichen Organismus. Durch die rasende Beschleunigung sackt den Piloten das Blut aus dem Kopf, sodass sie ohnmächtig werden. Das Gehirn unter diesen Bedingungen in einen Zustand versetzt wird, der dem des Sterbens sehr ähnlich ist. Während des Experiments wird die Versuchsperson von einer Kamera in der Zentrifugenkapsel beobachtet. Diese Aufzeichnung zeigt, wie der Pilot, bedingt durch die Gravitationskräfte, kurzfristig in die Bewusstlosigkeit versinkt. Und wenige Augenblicke später wieder erwacht. Fast alle Versuchsteilnehmer berichten davon, dass sie während ihrer Ohnmacht in einen langen Tunnel gesehen haben, an dessen Ende ein helles Licht erstrahlte. Warum aber lösen hohe Beschleunigungskräfte einen Tunneleffekt aus, wie beim Sterben? Auch hier wird das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und die für den Sehsinn zuständigen Neuronen feuern wahllos Impulse ab. Dadurch entsteht der Eindruck eines hellen Lichts. Da es aber mehr Neuronen für das Zentrum unseres Sehfeldes gibt als für seine Ränder, bildet das Licht eine Art Tunnel, in dessen Mitte es hell strahlt. Doch die Testpiloten berichten noch von einer weiteren Erfahrung. Nahezu jede Bewusstlosigkeit in der Zentrifuge ist von angenehmen Gefühlen begleitet, bis hin zur Euphorie. Tatsächlich leidet der Körper unter dieser extremen Belastung. Um diesen Zustand erträglich zu machen, schüttet das Gehirn Stoffe aus, die wie Opiate wirken. Diese Substanzen lösen in den Bereichen des Gehirns, die für Erinnerungen und Gefühle zuständig sind, Halluzinationen aus. Das nimmt die Angst vor dem letzten Schritt.
Ich bin froh, bin ich kein Testpilot. Wenn man das so sieht, was Sie alles mitmachen müssen, aber es ist doch interessant, mal von einer ganz anderen Seite das zu sehen, wie man das auch erklären könnte, diese Phänomene von diesem Fast-Tod, der vielleicht, oder nicht nur vielleicht, der eben nicht der ganze Tod ist. Wir kennen übrigens auch andere Berichte von Menschen, die einen Nahtod-Erfahrung machten, Berichte, die fast nie veröffentlicht werden, fast nie in Büchern niedergeschrieben werden. Denn diese Menschen erlebten Schreckliches, und ich weiß nicht, ob das ein psychologisches Phänomen ist, dass man das halt dann nicht so stark veröffentlicht, weil man ja den Leuten die Angst vor dem Sterben nehmen will und nicht Angst machen. Das würde uns zu arg erschrecken. Und deshalb denke ich, schweigt man lieber darüber. Am Rande dann findet man manchmal in einem Buch bei Sterbeforschern doch da und dort eine Bemerkung, so zum Beispiel beim bekannten Sterbeforscher Dr. Raymond Moody. Er schreibt von einem Mann, dessen Frau bereits gestorben war und er hoffte, seine Frau zu treffen, wenn er selber stirbt. Dem war nicht so. Dieser Mann sagte Folgendes nach seiner Nahtoderfahrung: Ich bin nicht dahin gekommen, wo meine Frau war. Ich kam an einen schauervollen Ort. Er hatte kein schönes Erlebnis, keine positive Erfahrung gemacht. Der Arzt Dr. Morris Rawlings erlebte verschiedene Menschen, die erschreckende Nahtoderfahrungen machten. Als praktizierender Herzspezialist erlebte er viele Menschen während der Reanimation. Was er dabei sah, gab ihm sehr zu denken. Er meint, die beiden bekannten Sterbeforscher Kübler-Ross und Moody, sie seien Psychiater und würden betroffene Menschen längere Zeit nach deren Erlebnisse darüber interviewen, was sie erlebt hätten. Er hingegen hätte oft gesehen, dass Menschen Schreckliches durchmachen, dass sie nachträglich verdrängten. Erst bei behutsamen Nachfragen sei die Erinnerung wiedergekommen, wenn überhaupt. Was er in seiner Tätigkeit als Arzt erlebte, veränderte sein Leben. Er schrieb das in einem Buch nieder und Sie können am Büchertisch eine kleine Zusammenfassung dieses Buches kaufen, ist nicht teuer. Steht dann hinten, wie viel das es kostet. Kein Vermögen. Und da sehen Sie, wie er solche Situationen beschreibt von Menschen, die er reanimiert hat und wie sie sich ans Leben klammert und wie sie Angst hatten in dieser Nahtoderfahrung drin. Also, diese vielen Erfahrungen von Menschen richtig zu deuten, ist gar nicht so leicht. Weil jeder wieder zurückkam und nicht ganz tot war. Wir tendieren dann dazu, dass wir die angenehmste Variante für uns annehmen. Wenn es Leute gibt, die sagen, es ist schön, dann beanspruchen wir das für uns. Wir prüfen das dann vielleicht auch gar nicht so richtig, weil das reicht uns ja mal zum Leben. Andere haben gesagt, ist schön, aber stimmt das wirklich? An einem Punkt sind sich alle diese Menschen einig. Wenn wir sterben, werden wir unseren Körper verlassen und wir bleiben die Persönlichkeit, die wir waren. Niemand hat erlebt, dass er seine Persönlichkeit verändert hatte. Niemand hat erlebt, dass er sich irgendwie aufgelöst hätte, sondern alle haben ihre Persönlichkeit behalten, auch in der anderen Dimension. Jemand sagte nach einer solchen Erfahrung, nach diesem Erlebnis wurde der Geist für mich das Interessantere, der Körper kam erst an zweiter Stelle. Er war nur ein Ding, das meinen Geist umschloss und umschlossen hielt. Mir lag nichts daran, ob ich nun einen Körper hatte oder keinen. Das war nicht wichtig, denn das Wichtigste von allem, woran mir etwas lag, war nun mein Geist. Da hat jemand das erlebt, dass er realisiert, der Körper ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist meine Persönlichkeit, das, was bleibt. Die Bibel sieht den Körper ebenfalls als einen Aufenthaltsort für unsere Persönlichkeit, die sich von unserem Körper lösen wird und in einem anderen Körper weiterlebt. Paulus schrieb, wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, also unser Körper ist ein Bild für unseren Körper, in dem wir jetzt leben, nämlich unser Körper, abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Also auch hier spricht die Bibel, nimmt das auseinander, unser Körper und unsere Persönlichkeit. Unsere Persönlichkeit wird unseren Körper verlassen, aber die Persönlichkeit bleibt bestehen. Anders gesagt, es gibt eine Welt, die real ist, die wir aber heute nicht sehen. Und eines Tages werden wir in jener Welt leben können. Wenn es diese jenseitige Welt wirklich gibt, wenn mit dem Sterben nicht alles zu Ende geht, wie das manche hoffen, dann ist es höchst interessant zu wissen, was auf uns zukommt, was uns dann erwartet, wenn wir sterben und tot sind. Jesus erzählte einmal eine herausfordernde, aber gut verständliche Geschichte, durch die er uns tiefen Einblick gibt, wie es 5 Minuten nach dem Tod, also wenn man wirklich tot ist, aussieht. Das ist die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus, die wir eben gehört haben, die gelesen wurde. Sie finden sie im Lukas-Evangelium. Das ist ein Auszug aus der Bibel. Sie können auch diesen Bibelteil hinten kaufen und dann vielleicht das nochmals zu Hause lesen. Das ist das Kapitel 16. Aber es ist auch gut, wenn man mal das ganze Lukas-Evangelium liest. Also hinten können Sie das lesen, sehr gut verständlich im Deutsch. Diese Geschichte hat 2 Hauptpersonen, wie es auch der Titel sagt. Es ist ein reicher Mann, der sein Reichtum genießt, der sich aber in keiner Art und Weise um arme Menschen kümmert. Interessieren ihn nicht, ihm geht's ja gut. Obwohl er problemlos hätte helfen können. Und dann ist dieser arme Mann, dieser arme, kranke Mann, Lazarus. Er wäre froh gewesen, er hätte seinen Hunger stillen können, nur von dem, was vom Reichen vom Tisch fällt. Aber nicht einmal das hat er ihm gegeben, sondern das Einzige, was er bei diesem Reichen erlebte, war, dass die Hunde gekommen sind und ihm seine Geschwüre geleckt hatten. Also die Hunde haben sogar noch was geholt von ihm. Nichts hat er bekommen von diesem Reichen. Beide starben. Der Reiche erhielt natürlich ein standesgemäßes Begräbnis mit Pomp und allem drum und dran. Um den Armen kümmerte sich niemand. Deshalb heißt es, und die Engel trugen ihn weg. Beide treffen sich wieder im Totenreich. Und das Totenreich, von dem Jesus spricht, besteht aus zwei voneinander getrennten Zonen. 5 Minuten nach dem Tod befinden wir uns in einer dieser Zonen. Der Reiche erlebte dort eine böse Überraschung. Das hätte er nicht erwartet. Jesus sagt, im Totenreich litt der Reiche große Qualen. So hatte er sich den Tod und das, was nachher kommt, ganz und gar nicht vorgestellt. Er hatte vermutlich immer das für ein Märchen gehalten, wenn ihm das die Religiösen erzählten. Er lebt ja gut, ihm ging es ja gut. Und wenn ihn Leute vor diesem Ort warnten, dann hatte er vielleicht ein müdes Lachen übrig, wen überhaupt. Nun war es offensichtlich doch so. Und als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus sitzen. Und denen ging es gut. Die hatten keine Qualen. Und der Reiche scheint Lazarus zu erkennen. Damit macht Jesus etwas ganz Wichtiges deutlich, was auch viele Menschen bestätigen, die Nahtoderfahrungen gemacht hatten. Wir behalten unsere Persönlichkeit, wir bleiben das, was wir sind, einfach ohne diesen jetzigen Körper. Wir erkennen auch Menschen wieder, mit denen wir gelebt haben. Das ist oft eine Frage, die gestellt wird. Ja, kennen wir dann nachher Menschen, die wir jetzt gern gehabt haben? Jawohl, wir erkennen sie. Das macht diese Erzählung von Jesus ganz deutlich. Jedenfalls möchte der Reiche, dass Lazarus ihm jetzt hilft und zu Hilfe kommt. Und er sagt, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick doch Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen, denn dort hat er Wasser, er bei sich nicht, damit er meine Zunge kühle. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Und nun muss ihm Abraham erklären, dass das gar nicht möglich sei. Einerseits sei er zu Recht da, wo er jetzt ist. Ist der richtige Ort. Andererseits könnten sie, selbst wenn sie wollten, ihm nicht helfen, denn die Kluft zwischen diesen beiden Zonen, die ist viel zu groß, ist unüberwindlich. Der Reiche kann nicht zu ihnen kommen und sie können nicht zum Reichen kommen. Es geht nicht. Aber dieser reiche Mann akzeptiert sein Schicksal nicht. Er lässt nicht locker. Wenn ihm nicht geholfen werden kann, dann soll man doch bitte seiner Familie noch helfen. Und er sagt, dann schick doch Lazarus zu meiner Familie, zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Hier wird wieder etwas bestätigt, was man aus den Nahtoderfahrungen kennt. Der Reiche empfindet Gefühle. Er ist nicht zu einem gefühlslosen Wesen geworden. Er wird jetzt sogar, und das ist noch faszinierend, sogar zum Missionar. Vermutlich hat er über diese Leute gelacht, als es ihm gut ging. Jetzt ist er selber zum Missionar geworden. Er will seine Brüder vor dessen Schicksal warnen. Abraham hat aber für dieses Projekt keine große Hoffnung. Er sagt, sie haben Mose und die Propheten, also sie haben alles, was Gott offenbart hat im Volk Israel. Sie wissen eigentlich alles. Auf die sollen sie hören. Das reicht. Ja, der Reiche gibt nicht auf. Er insistiert. Das ist eine unternehmungskräftige Persönlichkeit. Der lässt sich einfach nicht stillhalten. Dann sagt er nochmals, nein, Vater Abraham, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Das reicht nicht, Mose und die Propheten. Schick den Lazarus, sie brauchen einen, der vom Tod auferstanden ist, dann glauben sie es. Ja, wenn einer vom Tod auferstehen würde und es ihnen sagen würde, dann würden sie es glauben. Ist das wirklich so? Würden sie dann nicht sagen, es sei ein Geist, den man nicht zu ernst nehmen müsste? Würde man nicht sagen, nee, der war gar nicht so richtig tot. Das ist ein religiöser Spinner. Der gleicht dem nur, das kann gar nicht sein. Abraham glaubt nicht an den Erfolg dieses Unternehmens, wenn Lazarus wieder zurückgeht. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, bleibt er bei diesem Punkt. Werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Es reicht nicht. Wenn sie es nicht glauben wollen, glauben sie es nicht. Wenn sie der Bibel nicht glauben, Mose und den Propheten, was da drin steht, dann glauben sie auch nicht, wenn einer von den Toten aufersteht. Dann sagen sie einfach, das ist Humbug und das ist ein Spinner oder wir täuschen uns oder was wir immer für Erklärungen finden. Es wird alles nichts nützen. Sie werden es auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht. Tja, zugegeben, was Jesus hier erzählt, ist schon krass. Die Jungen würden sagen, mega krass. Es ist der Hammer. Es passt ganz und gar nicht in das, was wir heute unter tolerantem Denken verstehen. Aber Jesus weiß, dass die Wirklichkeit so ist. Deshalb erzählt er es. Er will Menschen nicht einfach einschüchtern. Vielmehr will er ihnen helfen und sie aufrütteln. Die Wahrheit ist manchmal hart. Und früher oder später kann niemand der Wahrheit ausweichen. Wenn das stimmt, was Jesus erzählt, dann wird es so sein. Ob wir daran glauben oder nicht, ist nicht relevant. Wenn ich jetzt nach Hause fahre und ich denke, ich möchte jetzt nicht, dass mein Auto eingeschneit ist und ich glaube, es ist nicht eingeschneit, wenn ich rauskomme, dann nützt mir dieser Glaube nichts, wenn es schneit. Es wird eingeschneit, ob ich das glaube oder nicht. Die Wirklichkeit wird mich einholen. Ich werde mich der Wirklichkeit stellen müssen, früher oder später. Ich kann glauben, was ich will. Die Frage ist, ob das, was ich glaube, ob das der Wirklichkeit entspricht. Und wenn das, was ich glaube, nicht der Wirklichkeit entspricht, dann habe ich ein Problem mit diesem reichen Mann. Der hatte ein Problem, weil sein Glaube nicht der Wirklichkeit entsprach und darüber war er erschrocken. Wenn das, was Jesus erzählt, stimmt, dann wäre es doch lieblos, wenn er es uns nicht sagen würde. Wenn er uns sagen würde, um uns ein bisschen zu beschwichtigen und nicht anzuecken, wenn Jesus sagen würde, ja, habt keine Angst, es wird alles gut werden, das Schaukellied, das ihr singt, wir kommen alle in den Himmel, singt das weiter, das ist richtig schön, macht weiter, schaukelt schön. Tja, wer würde das als Liebe bezeichnen, wenn die Wirklichkeit eine andere ist? Es ist eben nicht so. Der reiche Mann erkannte sein Problem sofort. Es war nicht sein Reichtum, dass das Problem war. Er hätte gern reich sein können. Sein Problem war, dass er für sich allein lebte und dass er überhaupt nicht nach Gott fragt. Interessiert ihn nicht. Er wusste nämlich genau, was zu tun wäre. Hätte er nochmals eine Chance, wüsste er, was er tun müsste im Leben. Jetzt wusste er nämlich auch, was er seinen Brüdern sagen sollte. Und was er ihnen sagen würde. Sehen wir uns das nochmals an, was er tun würde. Es müsse einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie was? Umkehren. Dann würden sie etwas ändern in ihrem Leben. Er wusste also genau, um was es geht. Er hätte etwas ändern müssen. Ihm war das sofort klar. Und nun sollen das seine Brüder wenigstens tun. Also sie müssen ihr Leben ändern, wollen sie den Qualen entgehen. In diesem Zusammenhang las ich eine interessante Bemerkung von Elisabeth Kübler-Ross, auch in einem Vortrag, den sie gehalten hatte. Sie sagt, wenn Sie die Welt heilen wollen, dann heilen Sie sich selbst. Befreien Sie sich von dem Hitler in Ihnen. Denn dann werden Sie ein heiler Mensch werden, so wie Gott Sie geschaffen hat. Und in diesem Zusammenhang wird sie sogar bedrohlich, erstaunlich bedrohlich. Sie sagt, ich spreche an dieser Stelle für einen Augenblick als Psychiaterin zu Ihnen, weil es entscheidend ist, dass Sie die Welt schon bald in Ordnung bringen, bevor es zu spät ist. Interessant, fand ich sehr interessant. Offenbar gibt es auch bei Kübler-Ross ein zu spät. Hier wird also auch etwas deutlich von dem Problem des Menschen, von dem Problem, das der Reicher kannte. Elisabeth Kübler-Ross sah zur Lösung einen anderen Weg, als ihn Jesus uns lehrt. Aber sie realisierte offensichtlich, dass mit uns etwas nicht stimmt. Dieser Hitler in uns, das nennt die Bibel Sünde. Von daher kommt auch das ganze Elend in dieser Welt. Es kommt nicht von den Bäumen und von den Blumen. Es kommt von den Menschen das Böse in der Welt. Die Kriege, die Morde, Eifersucht, Tod. Kommt alles von dem Menschen. Das ist der Hitler in uns, den sie als Hitler bezeichnet und die Bibel bezeichnet das als Sünde. Von daher kommt das ganze Elend. Das ist auch der Grund, warum der reiche Mann zu Recht an dem Ort sitzt, wo er sitzt. Und der Arme war nicht auf der besseren Seite, weil er arm war. Das wäre ein völliges falsches Verständnis von dem, was Jesus hier erzählt. Der Arme war auf der anderen Seite, weil er Gott vertraute, in seinem Elend drin. Der hatte eine Beziehung zum Schöpfer. Er hoffte auf ihn. Das können wir auch heute tun. Wir müssen diesen Hitler oder diese Sünde nicht selber bekämpfen, denn das würden wir nie schaffen. Jesus tat das für uns. In der Bibel steht, unsere Sünden hat er ans Kreuz hinaufgetragen mit seinem eigenen Leib. Damit sind wir für die Sünden tot und können nun für das Gute leben. Durch seine Wunden von Jesus, der am Kreuz starb, seid ihr geheilt worden. Was sagte diese Frau doch? Diesem Mann, der da diesen großen Koffer schleppte mit seinen vielen guten Taten. Ja, wissen Sie denn nicht, dass der Preis bezahlt ist? Ja, man kann sich nicht auf das verlassen. Doch, man kann sich auf das verlassen. Der Preis ist bezahlt. Diesen Hitler, den Kübler-Ross beschreibt, werden wir nie los aus eigener Kraft, nur durch die Erlösung durch Jesus Christus. Weil er diesen Preis bezahlt hat, kann er uns von dieser Sünde, von diesem Negativen auch in unserem Leben befreien. Und dann ist der Weg offen durch diese symbolisierte Himmelstüre, wo diese Frau gehen konnte. Der andere hat noch lange gewartet. Weil mit diesem Koffer kommt man nicht durch. Er hat gar keinen Platz da. Es interessiert auch niemanden, weil der Preis bezahlt ist. Jesus hat unser Problem gelöst und wer an ihn glaubt, der wird gerettet werden. Denn ob sie es glauben wollen oder nicht, Jesus war tatsächlich von den Toten auferstanden. Er ist tatsächlich zurückgekehrt. Er war nicht fast tot, sondern ganz tot. 3 Tage lag er im Grab und er ist auferstanden, kam zurück und wurde von vielen, vielen Menschen wieder gesehen. Und wer glaubt ihm heute? Wer glaubt ihm heute? Wir haben den Toten, der gekommen ist. Wer glaubt ihm denn? Ja, man sagt, ja, die 500, die ihn gesehen haben, das waren alles religiöse Fanatiker. Man kann alles sagen. Aber wir haben einen, der vom Tod zurückkam und uns dann auch nochmals gesagt hat, auf was es ankommt. Und deshalb kann Jesus von sich sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Wer an mich glaubt, ist schon in der neuen Dimension des Lebens drin. Das Sterben ist nur noch ein Hinübergehen in diese andere Welt. Glaubst du das? Und deshalb kann man über den Tod triumphieren, wie das Paulus macht, wenn er schreibt, am Ende einer interessanten Beschreibung, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Du hast ihn verloren, weil Jesus für uns gestorben ist. Sie können bei uns ein Seminar besuchen, wir nennen das Aufatmen und das Leben neu beginnen, eine Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben. Wenn Ihnen das alles zu schnell gegangen ist, was Sie jetzt gehört haben, können Sie einerseits die Kassette kaufen, um das nochmals zu hören. Sie können von mir ein Manuskript bekommen, falls Sie das wollen. Und Sie können, was sehr gut ist, dieses Seminar besuchen. Da haben wir viel Zeit, miteinander zu diskutieren und Fragen, die offen sind, zu klären. Wer nun diesen Glauben an Jesus hat, der wird trotz allem noch eine gewisse Angst vor dem Sterben haben. Aber es überwiegt die Freude auf ein Leben, das von Kraft, Freude und Friede geprägt sein wird. Ein Leben, das die Leiden dieser Welt nicht mehr kennen wird. Der freut sich auf die Auferstehung, auf diesen Ort, wo dieser Arme ist. Es gibt einen Abschnitt in der Bibel, im Korintherbrief, den ich jetzt Ihnen noch lesen möchte, der von dieser Auferstehungskraft spricht. Das bezieht sich auf Menschen, die mit Jesus leben. Die können sich darüber freuen. So verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist es vergänglich, aber wenn es dann auferweckt wird, ist es unvergänglich. Erst ist es unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Es ist schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Diesen Körper wünsche ich Ihnen. Und den bekommen Sie durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist die Auferstehungshoffnung der Christen, die Kraft, in der Christen leben, in dem Wissen, dass Jesus das Problem vom Hitler in uns gelöst hat und der Weg frei ist durch diese Himmelstüre hindurch. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du unser Problem gelöst hast. Das Problem der Sünde, unserer eigenen Unzulänglichkeit, der Bosheit, die wir in uns oft auch erkennen. Du hast es gelöst durch das Sterben am Kreuz auf Golgatha. Ich möchte dir danken, dass du das getan hast. Und ich möchte dir danken, dass du so für jeden Menschen eine wirkliche Hoffnung hast. Jeder Mensch, der an dich glaubt, der wird sich freuen können auf diesen Tag, an dem das sichtbar wird, was du getan hast in unserem Leben. Du hast den Preis bezahlt und wir können heute Pokale sammeln und Auszeichnungen, so viel wir wollen. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir mit dir verbunden sind und durch dich erlöst. Wir danken dir, dass du für uns Menschen hier eine wunderbare Botschaft hast und schenke, dass viele dem glauben, was du sagst. Du, Herr Jesus, bist ja tatsächlich auferstanden, mögen viele Menschen auf das hören, was du sagst. Ich bete dich an. Amen.
Oh, wie wird das sein, dir entgegenzugehen? Oh, wie wird das sein, dir gegenüber zu stehen? Oh, wie wird das sein, dich endlich zu sehen? Oh, wie wird das sein, in der Ewigkeit bei dir? Oh, wie wird das sein, oh, wie wird das sein, dir gegenüber zu stehen? Oh, wie wird das sein, dich endlich zu sehen? Oh, wie wird das sein, in der Ewigkeit bei dir? Es gibt keine Tränen mehr, keine Schmerzen, es gibt keine Angst mehr, nur noch Freude. Es wird so unbeschreiblich schön sein, bei dir in der Ewigkeit. Oh, wie wird das sein, dir entgegenzugehen? Oh, wie wird das sein, dir gegenüber zu stehen? Oh, oh, wie wird das sein, dich endlich zu sehen? Oh, wie wird das sein, in der Ewigkeit bei dir? Oh, wie wird das sein, dir entgegenzugehen? Oh, wie wird das sein, dir gegenüber zu stehen? Oh, wie wird das sein, dich endlich zu sehen? Oh, wie wird das sein, in der Ewigkeit bei dir? Oh, wie wird das sein?
Wir sind schon fast beim Schluss angekommen. Jetzt anschließend.
Du mich hast, ich stand da und schleppst du mich heim. Ich stand da und stude bloß und bete dich, bete dich, bete dich, mein Jesus an. Ich bete dich, mein Jesus an. Ich bete dich, mein Jesus an.